Mo Sports, Fitness for everybody.
Also, Mo Sports, Fitness for everybody. Es ist wieder soweit, es ist Dienstag. Ich bin wieder für euch am Start und ich freue mich sehr, heute futuristisch, nicht mir gegenüber, sondern am Telefon und deswegen quasi nicht vis-à-vis, sondern über modernste Technik am Start, Mintra Tilly.
Hello, hello, hello. Ja, Wahnsinn. Ja, Mintra,
wir müssen ehrlich sein, Mintra. Wir müssen es offen gestehen, wie es ist. Mann. Wir haben gerade schon 45 Minuten Podcast aufgenommen und zack, wie die Technik es so will, da macht man einmal was alleine und dann klappt die Aufnahme nicht.
Voll gut, also passend zum Thema nochmal das Ganze von vorne.
Also genau, und wir müssen uns jetzt vor allem die größte Mühe geben, dass wir, weil wir so glücklich waren eigentlich über den Inhalt, dass wir alles nochmal so erzählt bekommen, wie wir es euch gerne zur Verfügung stellen möchten. Denn das Thema verdient ist, das kann man glaube ich auch sagen, denn wir wollen heute uns mit dem Thema mentale Zusammenhänge zwischen Training und Performance beschäftigen. Also welchen Einfluss hat eigentlich der Kopf auf gute Leistung und welche Rolle spielt der Kopf, wenn es um Training geht? Das ist so, glaube ich, ja, die Überschrift des heutigen Podcasts.
Genau.
Und um da gleich so reinzusteigen, Mintra, wir machen es jetzt einfach ein bisschen anders, was soll's, ne? Wir ziehen es jetzt durch. Um da einfach reinzusteigen, ich finde das Thema deswegen so spannend und wollte deswegen so gerne mit dir reden, weil für mich zwei Perspektiven wichtig sind. Zum einen, einfach so aus meiner Erfahrung, Training ist für verschiedenste Menschen im verschiedensten sportlichen Umfeld ja immer eine unterschiedliche Herausforderung. Also es gibt die Leute, die einfach irgendwie super gern trainieren, für sich trainieren gehen und Training machen und da irgendein Grund hintersteckt, kommen wir vielleicht später noch drauf. Und für mich war es halt immer so, Training hatte zwei Komponenten. Zum einen war das sportspezifische Training, also wenn ich in meiner Karriere im Hockey gespielt habe, dann war das sportspezifische Training, da kannst du mich nachts um 3 wecken und mir einen Ball hinschmeißen und dann habe ich Bock, so. Und dann gab es immer das Athletiktraining, was für mich immer Mittel zum Zweck war. Also für mich immer nur sozusagen, ich musste Krafttraining machen, ich musste laufen gehen, ich musste Sprinttraining machen, Intervalltraining machen und so weiter. Aber das war nichts, was mir in dem Sinne Freude bereitet hat, sondern es war so, ich weiß, dass ich es machen muss und deswegen mache ich es auch.
Eine Pflicht quasi.
Ja, es war Pflicht, es hat mir einfach nicht so Bock gemacht. Ja. Also es ist so wirklich, wenn ich fertig war, war ich happy und wusste, ah, geil, irgendwie einen Schritt gemacht, aber es war nicht so, oh ja, yeah, cool, heute ist wieder Krafttraining. Ich bin mega heiß, ich steige ins Auto und fahre zum Training und freue mich drauf. Und im Grunde genommen habe ich da direkt dann eben so eine einleitende Frage quasi, weil das ist für mich als Athlet, hoffe ich auch, dass das irgendwie nachvollziehbar ist, dass man irgendwie so ein bisschen so denkt. Aber du hast ja nun auch mit Mannschaften trainiert und als im Eishockey-Profibereich gecoacht und so weiter. Was machst du als Trainer, wenn du das Gefühl hast, dass das im Training bei jemandem so ist? Also wenn du merkst, irgendwie der hat einfach keinen Bock, heute Kraft zu machen.
Ja, also erstmal ist das als Trainer ziemlich schwierig, weil du selber ja eigentlich total Bock auf das Thema Fitness hast. Und wenn dann halt Leute nicht genauso viel Bock haben, musst du erstmal damit lernen, gerade wenn du anfängst, irgendwie damit umzugehen und mal so ein bisschen deine Perspektive zurechtrücken. Und dann muss ich dazu sagen, finde ich es doppelt schwer halt, oder fand ich es doppelt schwer, mit Spielern zusammenzuarbeiten, die einfach quasi so wie du einfach so eine Gabe hatten, einfach talentiert waren, einfach Spiel lesen konnten, einfach von Natur aus gut waren, ohne jetzt noch viel machen zu müssen. Und für die...
Oh, Moment, da kommen wir
ja,
da.
Aber, nee, red erst weißt, mal weiter. Ja, aber für diese Spieler ist es halt absolut wichtig, quasi Krafttraining zu machen oder überhaupt Athletik zu machen, weil sie tatsächlich noch besser werden können und ihre letzten 2-3% da rausholen können. Nur denen das zu erklären, dass das wichtig ist und dass es gut ist und wofür, das ist halt schwierig. Und
ja, wie machst du das? Also wie hast du das gemacht?
Ja, und ich habe einfach für mich rausgefunden, ich kann ich kann die Tür aufmachen, aber durchgehen müssen sie selber. Ich kann denen halt sagen, pass auf, wir machen diese Übung jetzt nicht, um dich zu ärgern, sondern wir machen das, weil wir quasi irgendwie Schnellkraft trainieren wollen. Das transferiert sich dann auf die Sportart, du bist dann im Antritt schneller. Also solche Sachen, also quasi versuchen einfach dem Athleten klar zu machen, wofür das jetzt gerade gut ist und wieso das gut ist. Aber letzten Endes durchführen muss er es halt selbst, ne? Und dann irgendwann, also so, das war immer mein Ansatz, dass ich es quasi denen erkläre, aber ich habe jetzt keinen durchgepeitscht beziehungsweise gezwungen, weil er nicht wollte. Das ist dann Aufgabe des Cheftrainers, ne? Zu sagen, du musst dahin oder so. Aber letzten Endes hört dann quasi mein Aufgabenbereich auf, weil ich, wie gesagt, nicht die Hantel schwingen kann für den Spieler. Das muss er halt selber machen. Und entweder es macht Klick oder nicht. Und es gab dann halt welche, bei denen hat es Klick gemacht und dann gab es halt andere, bei denen hat es nicht Klick gemacht. Die waren dann trotzdem da, aber hatten dann immer so mega die Laune und dann sind die halt so mitgelaufen. Und das ist lustigerweise, ist es aber nicht dann, das ist ja nicht so ein Diss gegen mich, ich habe das dann nie persönlich genommen. Es ist auch ein bisschen so ein Diss gegen die Mannschaft, so, weil die Mannschaft halt genervt ist, weil der da schon wieder Quatsch macht oder was weiß ich.
Ja gut, klar, im Mannschaftsbereich ist das nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt für dich selber trainierst. Da musst du halt den Fehler dann, wenn es nicht läuft, auch bei dir suchen, das stimmt. Aber ich finde halt, also für mich ist eben wichtig, ich glaube, es ist auch echt ein Learning aus meiner Karriere und ich hoffe, dass auch viele, die das jetzt hören, sich da vielleicht wiederfinden. Ich glaube halt, dass es manchmal einfach auch wichtig ist, im Training bereit zu sein, zu akzeptieren, dass es auch Tage gibt, an denen man nicht 100% geben kann. Aus welchen Gründen auch immer. Und das ist eben dann häufig der Kopf, ne? Also es ist dann eben einfach der Kopf. Aus welchen Gründen auch immer an dem Tag ist man nicht so motiviert und hat vielleicht noch drei andere Themen im Kopf und kann sich nicht hundertprozentig so auf das Training committen und dazu irgendwie hingeben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, für Sportler auch zu akzeptieren, dass diese Wellenbewegungen okay sind. Mhm. Und dass dann an so einem Tag, ich sag das immer so plakativ, aber dass an so einem Tag dann eben auch 60% deine 100% an dem Tag sind.
Ja, ja.
Also du kannst nicht immer nur von 100% deiner Leistungsfähigkeit ausgehen und das versuchen, in jedem Training zu erreichen. Das geht nicht.
Aber da will ich mal einhaken, weil genau da, finde ich, kommt auch wieder so die Aufgabe des Trainers. Also ein guter Trainer sieht das auch, dass du einfach nicht auf der Höhe bist und der lässt dich dann. Das ist einfach so. Es gibt ja einen Unterschied zwischen einfach eine Attitude haben und zu sagen, ich habe hier keinen Bock auf den Scheiß oder zu sagen, ich gebe heute alles, aber ich kann nicht mehr, beziehungsweise es geht gerade nicht anders. Das sieht der Trainer.
So. Ja, also im Bestfall, sagen wir es mal so, im Bestfall sieht
stimmt,
das.
Ja, im Bestfall.
Ich glaube aber auch, wenn du einen Trainer hast, der das wirklich so 100% immer einschätzen kann, bei wirklich allen irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Mann im Kader, dann Weltklasse. Ich glaube aber auch, dass es für jeden, der so trainiert selber, eben auch wichtig ist, diesen inneren Schweinehund überwinden, ja, aber auf der anderen Seite nicht immer von sich so die absoluten Weltdinge zu verlangen. Und wenn dann eben, wie gesagt, an so einem Tag mal nicht mehr drin ist, auch für sich selber das zu erkennen, weil sonst macht man sich eben auch kaputt und das macht einen auch nicht glücklich. Also dann sich durchzufighten und am Ende frustriert zu sein, wenn man sagt, oh, irgendwie heute habe ich nicht 100% meiner Leistungsfähigkeit erreicht, das ist nicht Sinn der Sache. Das meine ich mehr so, weißt
ja,
du, dass du so
ja.
bereit bist
halt
auch für dich.
Zu sehr unter Druck damit, ne? Also das,
ja, genau, beziehungsweise du setzt dich vorher unter Druck und wenn du das dann noch, wenn du merkst, es geht nicht und dann immer noch, ich meine, wir sprechen von Training, wir sprechen nicht von Wettkampf, da musst du performen oder willst du performen und wenn du da nicht performst, dann musst du einen Weg finden, wie du trotzdem performst, aber ich glaube, im Training ist es häufig auch okay, mal nicht hundertprozentig zu performen.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Und wir wollen ja über diese Komponente Kopf sozusagen sprechen und so meine Haupt- oder eine Anekdote, die ich da irgendwie gern teilen würde mit dir, ist ich habe zum Beispiel, wenn wir über das Thema körperliche Fitness und Kopf sprechen, so ein Paradebeispiel. Ich habe wirklich in meiner gesamten Karriere, die nun echt relativ lang war, irgendwie fast 300 Länderspiele gemacht und diverse wichtige Spiele auf nationaler Ebene. Und ich habe fast immer vor zum Beispiel Finals, habe ich im Grunde genommen nie geschlafen. Also es klingt bescheuert, aber es ist wirklich so. Ich habe immer in diesen Nächten stundenlang wach gelegen, gerade am Anfang meiner Karriere, Riesenproblem für mich, weil ich das da irgendwie noch nicht so richtig einordnen konnte. Und man dachte, oh scheiße,
ja,
man muss doch schlafen, ich muss doch schlafen, ist doch wichtig, sonst bin ich morgen nicht ausgeruht und so. Ja. Und ich habe wirklich im Laufe der Karriere für mich angenommen, dass das eben einfach so ist. Ich bin so, ich habe ich kann dann einfach nicht pennen und witzigerweise später, glaube ich, habe ich auch teilweise einfach nicht geschlafen, weil mein Körper schon geahnt hat, dass ich nicht schlafen kann, also mein Kopf besser gesagt. Mhm. Und dann hat der Körper sich auch so drauf eingestellt, ja, okay, Nick, der denkt sowieso, er kann nicht schlafen, nee, dann schlafen wir auch nicht heute. So Großhirn an Schlaf, bitte nicht starten. Und ich habe es für mich akzeptiert, dass es so ist, aber, und das ist eben das Lustige daran, ich habe eben auch für mich festgestellt, dass ich es nicht, in dem Fall nicht unbedingt brauche. Und damit meine ich nicht, dass ich während der Olympischen Spiele irgendwie 14 Tage lang nicht schlafe. Das ist natürlich Quatsch. Mhm. Aber für dieses eine Spiel, für diese eine Performance, da, um die es da geht, Finale Beispiel, da ist es eben auch am Ende des Tages dann nicht ganz so wichtig, ob in der Vorbereitung, ob man jetzt wirklich 6 Stunden gepennt hat oder ob es nur 3 waren. Oder natürlich wäre 6 besser. Aber wenn es halt nur 3 sind, dann kriegt man, und das finde ich eben das Faszinierende, dann kriegt man den Kopf eben trotzdem so hin, dass er den Körper auf 100%ige Topleistung einstellt. Und nochmal, das geht nicht irgendwie 3-4 Tage nacheinander, aber für diesen einen Moment, diesen bei uns 60 Minuten Vollgas, für die ist es eben trotzdem möglich. Und ich finde es irgendwie spannend habe das sehr spannend später gefunden, wenn ich mich beschäftigt habe. Und wie gesagt, wir wollen über das Mentale sprechen. Ich habe dann im Studium Psychologie studiert später und mich auch da wieder mit den Verbindungen zum Sport sehr extrem beschäftigt und festgestellt, ja, der Kopf macht eben einfach eine unglaublich große Prozentzahl an Performance aus. Also ist zumindest mein Learning.
Auf jeden Fall. Nee, das ist nicht nur ein Learning, das ist ja auch Fakt. Also ich kann das auch unterstreichen. Also ich habe ja viel mit so Special Operations Jungs zusammengearbeitet. Also das ist so ein umfassender Begriff.
Also Army, ne?
Ja, genau. Das ist so ein umfassender Begriff für diese Spezialeinheiten der Army. Also da gibt's dann Special Forces, Rangers und so weiter. Und die müssen ja, wenn sie, bevor sie quasi diese Ausbildung beginnen, müssen sie quasi durch 8 bis 12 Wochen, je nachdem, manche sind da auch, also manche können auch länger dauern, durch so eine Aufnahmeschule. Und Schule ist eigentlich viel zu nett, Selection heißt das. Und da geht's ja auch darum, die quasi mental zu brechen. Wobei, ja, brechen ist ja immer so ein böses Wort, aber was wollen die halt tatsächlich? Die wollen die sowohl körperlich als auch mental an ihre Grenzen bringen, sodass quasi nur die, die so richtig gut vorbereitet oder beziehungsweise eine gewisse Voraussetzung mitbringen, nur dass die das quasi schaffen. Und das ist.
Aber ist das so ein filmisches, also so ein American Movie, Hollywood?
Ja, so G.I. Jane-Style, also so. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann ja auch nur, also ich war nie da, aber ich habe mir, ich habe mir viel erzählen lassen, auch mit den Recruitern gesprochen und ich habe dann irgendwann, es gibt auch so auf Netflix und auf YouTube gibt es so Dokus darüber. Habe ich mir dann reingezogen alle. Und das ist halt tatsächlich so, ein Beispiel, du musst halt in voller Montur, also mit Gepäck und Gewichtsweste und hast nicht gesehen, also so ungefähr 60 Pfund vielleicht oder 40 Pfund, das sind so umgerechnet, weiß ich nicht, 40 Kilo, 30 bis 40 Kilo, musst du halt meilenweit marschieren und immer weiter und irgendwelche Aufgaben erledigen, dich da durch irgendwelche Wälder navigieren, dann irgendwie wirst du zusätzlich halt mental fertig gemacht und das wird halt aufs Übelste beschimpft und also so richtig, also sie versuchen dich wirklich an einen wunden Punkt zu kriegen und dann, wenn du halt ein bisschen Schwäche zeigst, dann ballern sie halt alle auf dich ein und dann hast du eigentlich schon verloren. Und da ist es halt interessant zu sehen, dass alle, die da so waren, eigentlich immer das Gleiche gesagt haben. Und zwar entweder haben sie sich so weggezoomt, also dass sie sich quasi an irgendwas, ja, in so einen Ort oder weiß der Geier, was man halt so hört immer. Also das kann ich zum Beispiel gar nicht nachvollziehen. Oder sie haben tatsächlich einfach immer nur versucht, im Hier und Jetzt zu bleiben. Also sprich gar nicht so nach dem Motto, scheiße, das ist erst der Anfang, was kommt jetzt alles noch? Also diesen Riesenberg zu sehen, sondern wirklich nur so, okay, ein Schritt vor den anderen, so eine Aufgabe nach der anderen im Hier und Jetzt und so abarbeiten, wie so ganz stumpf, irgendwie so Stein auf Stein, wie so ein Maurer, quasi einfach sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Und die, also das war das, was sie so an von der mentalen Seite zumindest berichtet haben. Das finde ich halt spannend, weil das kann man ja im Grunde genommen auf alle Lebenssituationen legen und nicht nur auf den Bereich Fitness oder Training, weil immer dann, wenn du dich quasi so overwhelmed oder wenn irgendwas so riesig erscheint, und du dich einschüchtern lässt davon, dann machst du ja eine Sache sozusagen, machst du es dir halt schwerer, als es eigentlich ist, anstatt quasi im Moment zu bleiben oder dich auf die Kleinen und das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Ich meine, bestes Beispiel dieser Podcast, ich meine, wir haben echt 45 Minuten richtig viel gesabbelt und der war echt gut, fanden wir beide. Wir waren happy und dann ist das Ding weg. Kann man sich jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, stundenlang drüber ärgern oder einfach halt das akzeptieren, es ist jetzt so und wir machen jetzt weiter und wir machen hier und jetzt das Beste draus. So.
Das stimmt. Absolut. Das sind, glaube ich, auch, also das sind für mich zum Beispiel auch zwei Antworten darauf. Zum letzten mit dem Podcast ist es halt echt so, das habe ich zum Beispiel noch nie gehabt. Das ist so eine Sache, die ich wirklich gut kann. Wenn so Sachen, wenn ich weiß, ich kann es jetzt nicht mehr ändern, dann verschwende ich auch keine Energie da mehr rein. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Stärke. Ich glaube, viele Leute verschwenden unfassbar viel Energie, sich über Sachen aufzuregen, die man einfach nicht beeinflussen kann. Also zumindest im Nachhinein auch nicht mehr beeinflussen kann. Was glaube ich negativ ist und was dann auch glaube ich eher runterzieht. Man kann auch mal Druck ablassen und man kann auch mal pöbeln so, wenn einem was nicht passt. Aber ich würde jetzt zum Beispiel überhaupt keinen Sinn darin sehen, mich jetzt noch weiter damit zu beschäftigen, weil das ist, dass uns das beide nervt, ist klar. Jetzt ist es so, aber was soll man jetzt noch großartig da Zeit rein investieren? Das ist so das eine zu dem Thema. Zu dem anderen Thema würde ich aber schon ein bisschen differenzieren. Also ich glaube, das, was du schilderst mit dem sich durchfighten, das gilt natürlich vor allen Dingen für so eine Extremsituation. Also um da nochmal so den Sprung, ich glaube, dass das zum Beispiel für mich in der Situation, was ich eben meinte mit der Schlaflosigkeit vor so wichtigen Spielen, ich glaube zum Beispiel, dass das da nicht der richtige Weg gewesen wäre. Und ich sage dir auch warum, weil der Grund, warum ich nicht geschlafen habe, war tatsächlich, weil ich für mich das total gebraucht habe, mich ganz intensiv sogar damit zu beschäftigen, was für eine Aufgabe vor mir steht und was da für Herausforderungen warten. Und ich bin dann echt so Spielsituationen durchgegangen, die am Tag danach so auf mich warten könnten und habe mir überlegt, wer meine Gegenspieler sind, was die besonders gut können, was ich da gegen die machen muss und so. Ich weiß, das ist total nerdy.
Also mega Kopfkino.
Echt voll Kopfkino, also voll abgefahrenes Kopfkino, mich so mit jeder Situation beschäftigt, mich schon damit beschäftigt, was passiert in der Verlängerung, wenn es zum Penaltyschießen kommt, was man so auch vom Eishockey kennt, irgendwie mit Loslaufen statt Elfmeter jetzt so, ne, sondern mit also Anlauf bei uns auch, was mache ich dann, was macht der Torwart gut, wie kann ich mich dagegen am besten durchsetzen und so. Also ich habe mich im Grunde genommen dann so wirklich so intensiv einfach so im Kopf damit beschäftigt, was da für eine Herausforderung am nächsten Tag auf mich wartet. Und das habe ich aber total gebraucht. Also das hat mir auch mega Sicherheit gegeben. Mir hat es am nächsten Tag, eigentlicher Hintergrund ist logischerweise, dass ich einfach nicht abwarten konnte, dass es endlich losgeht, so, ne? Glaube ich. Und immer wenn es am nächsten Tag dann losging, ich bin auch nicht aufgeregt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich so mega Bauchkribbeln immer hatte oder so oder echt so, weiß ich nicht, so flackern, sondern nein, ich habe mich einfach nur so total mental damit beschäftigt, was da auf mich wartet. Und ich glaube, dass dieses Auseinandersetzen damit dazu geführt, das hat mir Selbstsicherheit gegeben, so in so einem gewissen Rahmen.
Okay.
Also so erkläre ich es mir zumindest im Nachhinein. Ne? Ich kann es natürlich, ich hätte es mir auch anders gewünscht, ich hätte auch gerne einfach gepennt.
Ja, aber genau, das wäre jetzt nochmal meine Frage. Hast du dir dann aber, wenn man sowas hat, ne, nachts, dann denkt man sich auch, scheiße, ich muss jetzt eigentlich schlafen und so.
Ja, je mehr man drüber nachdenkt, desto weniger geht's.
Also, ja genau, aber das kommt doch noch, das ist dann noch so ein zusätzlicher Stress, oder nicht? War das nicht?
Am Anfang hundertprozentig. Und wie gesagt, dann habe ich mich irgendwann so für mich damit abgefunden, dass das so ist.
Ja, okay.
Und dann war es auch okay. Und dann habe ich mich hingelegt und habe einfach drüber nachgedacht. Und manchmal stundenlang, manchmal habe ich auch zugegebenermaßen mir dann irgendwie noch das iPad geschnappt und habe irgendwie noch eine Folge von einer Serie angemacht, die ich gerade geguckt habe oder so. Was natürlich auch wieder kontraproduktiv ist, keine Frage. Aber das war dann so mein Lösungsweg. Und ich glaube, dass das auch das Entscheidende ist, dass du so einen Lösungsweg für dich selber findest, mit dem du so selber fein bist. Und das ist das Spannende, und dann kann der Kopf eben den Körper besiegen. Und das wiederum ist dann wieder der Teil, den du auch eben vom Special Forces Training erzählt hast. Da ist es ja auch nichts anderes. Die sind ja auch platt und könnten am liebsten sich einfach hinlegen bei so einem Marsch.
Klar.
Aber der Kopf besiegt dann in dem Moment eben den Körper und ist da an der Stelle stärker.
Ja, und das ist halt interessant, weil man denkt ja immer so, entweder man hat das oder man hat das nicht. Aber ich kann ja einfach nur mal so von mir erzählen. Also ich hatte, du hast quasi immer die Situation vor den Spielen gehabt und Ich habe quasi das, was jetzt nicht wie die Special Forces, aber ich habe immer während den Trainingseinheiten, also ich hole mal ganz kurz aus, ich habe damals meine Ausbildung bei Rob Shaw gemacht. Das ist quasi ein amerikanischer Strength and Conditioning Coach, der relativ bekannt ist, so in dieser extrem Bergsteiger oder extrem, wie sagt man, Mountain, was ist das Wort dafür? Ja, so extrem Sportarten. Ja, ich kann mir auch nicht helfen. Also auf jeden Fall, der Mountain Athlete hat er ganz bekannt gemacht. Also und dann irgendwann ging es los mit Military Athlete. Jetzt heißt das Ganze Mountain Tactical Institute, wen es interessiert. Und was da besonders an dem ist, ist halt einfach, dass er in Jackson Hole, Wyoming sitzt und dort halt so ganz krasse Leute zum Trainieren kommen. A, sind das entweder irgendwelche, die irgendwelche Expeditionen nach Patagonien machen und was weiß ich, Freeskier aus dem Helikopter springen und also so richtige krasse Athleten, die menschlich total stinknormal sind. Aber wenn du halt neben solchen Leuten trainierst, wohlgemerkt auf 2000 Meter hier über Meeresspiegel, bist du einfach, also eingeschüchtert, ich zumindest, ich war, weiß ich nicht, wie alt ich war. Das ist so ungefähr 10 Jahre her. Und was ich die ganze Zeit hatte, immer wenn ich da trainiert habe, also ich hatte unheimlich Respekt vor Rob sowieso. Ich hatte immer so ein bisschen Schiss vor ihm. Und dann hatte ich natürlich extrem, ja, Respekt vor diesen gestandenen Sportlern, Athleten, was auch immer. Und ich war immer die Schlechteste, so, ne? Ich war einfach immer, ich habe immer hinterhergehangen, ich habe immer abgelost, so, ich war immer die Letzte, weiß der Geier was, aber das war, die haben mir halt nie das Gefühl gegeben, dass ich irgendwie so ein Loser bin oder so. Also, die waren schon echt cool. Aber was ich halt immer hatte, in diesen Trainingseinheiten, und Rob war da nicht gerade hilfreich, weil der manchmal auch echt eklig war. Aber ich hatte immer gedacht, ey, was machst du hier eigentlich? Scheiße, wie lange dauert das hier noch? Du kannst nicht mehr. So nach 10 Minuten so. Und ich habe halt irgendwie für mich geschafft, nachdem ich einmal richtig angeschrien wurde und nachdem ich also so richtig so quasi am Boden lag, das abzustellen. Aber ich kann ja leider nicht sagen, wie, aber irgendwie war das dann auf einmal weg. Und dann habe ich angefangen, mich quasi nur noch auf mich zu konzentrieren und dieses Kopfkino, was ich dann währenddessen habe, irgendwie ausgestellt. Also für mich war das genau andersrum. Du brauchtest das, dieses Kopfkino. Und ich braucht halt irgendeinen Weg, das abzustellen. Das habe ich wahnsinnig gemacht.
Geht ja ein bisschen in die Richtung von dem vorher schon angesprochenen so Military Training, dass du, ich glaube, das liegt an der Herausforderung, weil das ist ja auch, guck mal, das, was du gerade beschreibst, und das ist so witzig, weil der Erik Johannesen, ne, Ruder-Olympiasieger im Achter.
Ja, klar, hat ja bei High Rocks mitgemacht, ne?
Genau, übrigens. Richtig. Und war auch hier schon im Podcast zu Gast, also ein Tausendsasser. Auf jeden Fall, Erik hat mir im Podcast auch erzählt, dass er im Grunde genommen eine Sportart macht, die ihm, also im Wettkampf, also diese 2000 Meter, die da zurücklegen, die ihm absolut keinen Spaß macht. Was man, glaube ich, auch nachvollziehen kann, weil der geht da irgendwie in jedem Wettkampf an die Kotzgrenze. Mhm. Und ich kann mir jetzt auch schwer vorstellen, dass jemand sagt, oh ja, mega geil, heute nochmal geil aufs Wasser an die Kotzgrenze gehen, mega mega Bock drauf. Der will halt finishen. Der will halt als Erster über die Ziellinie fahren und das ist das, was ihn antreibt. So, ne? Aber ich glaube, man kann schon nachvollziehen, dass es jetzt nicht irgendwie das Geilste auf der Welt ist, da wirklich bis zum Brechreiz ins Training zu gehen. Natürlich gibt einem das auch was, aber es ist jetzt nichts, was einem Spaß macht. Und da macht es ja total Sinn, einfach nur quasi, da würde ich wahrscheinlich sogar anfangen, die Schläge zu zählen. Weißt du, weißt ja, ich brauche, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele es sind, können mir gerne Ruderfans mal sagen, aber sagen wir mal, es sind irgendwie, weiß nicht, 800 Züge, 500 Züge, weiß der Geier. Also einfach zu zählen, weißt du, in der Aufgabe zu leben und über nichts anderes nachzudenken, sondern nur 500, 499, bis du irgendwann hoffentlich im Ziel bist. Ja, aber das ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was du erzählt hast zum Beispiel. Und ich glaube eben diese, oder was ich für ein, warum ich glaube, dass der Kopf so entscheidend ist, ist, weil der Kopf setzt dir an der Stelle, das Mentale setzt dir diese Maßstäbe. Ich habe so mein wirklich lustiges Beispiel, was da angeht, aber wirklich auch nur im Nachhinein lustigstes. Und da sind wir übrigens im Mannschaftssport dann wiederum im Gegenteil zum Einzelsport. Wir hatten mal eine Vorbereitung irgendwann vor 10 Jahren mit meiner Bundesligamannschaft hier in Hamburg. Und das war so 2 Stunden von Hamburg weg in irgendeinem, sorry, aber bekloppten Hochseilgarten-Gegend im Nichts. Und der Coach, ich werde nicht sagen, wer es war, Martin Schulze, hat ohne Scheiß, er ist nicht mal mitgefahren selber, aber hat uns auf so eine Fahrradtour geschickt mit unserem Athletiktrainer. Und auf dieser Fahrradtour Das war die absolute Hölle. Es hat 4 Stunden gedauert. Wir haben uns verfahren. Es wurde dunkel im Matsch. Wir hatten Einzelne dabei, die haben Hungerast bekommen. Die mussten wir dann so noch schieben.
Voll schön.
Und es war die absolute Hölle. Es endete damit, dass erwachsene Männer ihre Fahrräder dem Coach vor die Füße geschmissen haben, dahin gespuckt haben und gesagt haben, er soll die Fresse halten. Und einfach nur reingegangen sind. So, er stand da so ganz, ganz, ganz stupide, einfach nichts sagen, nur grinsend mit so einem Kasten Bier, als wenn irgendeiner Bock auf sein scheiß Bier gehabt hätte in dem Moment. Aber es war dann halt trotzdem so, 20 Minuten später hast du dich dann doch beim Bier zusammengesetzt und es wurde so. Und heute, 11 Jahre später, glaube ich, ist es ziemlich genau, ist es eine der lustigsten Anekdoten, die wir uns so im Kreis mit den alten Mannschaftsjungs, wenn wir mal wieder zusammenkommen, erzählen. Weißt du noch damals, wie wir uns da durchgekämpft haben und so?
Ja,
und das war halt auch schon, ja, das war halt auch schon, als die Saison losging, schon so, dass wir gesagt haben, Alter, Jungs, ey, wir spielen hier heute, aber wenn ihr überlegt, was wir vor 4 Wochen da durchgemacht haben. Und ich glaube, dass so gerade auch im Team so dieses gemeinsame, sich so den Schweinehund überwinden und durch so einen Sumpf, durch so eine Scheiße durchmüssen. Ich glaube, dass das echt was mit dir macht. Und das ist ja auch nur Kopf. Mein Gott, ich hätte mich auch hinstellen können, das blöde Fahrrad schieben können die letzten 2 Stunden. Mhm. Da hätte mich auch keiner deswegen aufgestellt oder nicht aufgestellt. Aber nein, du willst es dann ja auch irgendwie doch finishen.
Ja, ich finde das ganz lustig, dass du das erwähnst, weil es gibt, ich weiß nicht mehr, wer es zu mir gesagt hat. Entweder hat es mal irgendein Trainer zu mir gesagt oder irgendjemand, der in irgendeiner Klasse von mir war. Auf jeden Fall, es gibt ja, also du weißt ja, heutzutage gibt es ja nicht nur die Leute, die ins Fitnessstudio gehen und da ihre Sportroutine machen, sondern es gibt ja auch viele, die an Classes oder Klassen teilnehmen, in egal welcher Art und Weise, aber weil wir halt aus dem Bereich kommen, also ganz normal High-Rocks-Training, das sind ja Klassen, oder auch CrossFit-Training, das sind Klassen. Und da ist es ja tatsächlich auch so, dass man irgendwie mit so wildfremden Leuten oder teilweise Leute, die man kennt oder auch nur vom Sehen oder was auch, weiß der Geier, auf jeden Fall eine Gruppe von Leuten zusammen ist, dann trainiert. Alle machen das Gleiche, vielleicht auch ein bisschen skaliert, auf jeden Fall zeitlich machen alles gleich und irgendwann hängt man da total fertig in der Ecke auf dem Boden, sitzt irgendwo oder auf jeden Fall ist man so ein bisschen, braucht man nach dem Training ein bisschen Zeit, um sich zu fangen. Und dieser spezielle Moment, hat dieser, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, wenn derjenige sich daran erinnert, bitte einmal bei mir melden, weil ich würde das sehr gerne mit Namen zitieren. Aber der hat dann irgendwann zu mir gesagt, dass das total lustig ist und dass er glaubt, er oder sie glaubt, dass das der Erfolg darin liegt, dass das im Grunde genommen so ein bisschen so ist, wie wenn man besoffen ist. Also, dass man quasi...
Besoffen?
Ja, dass man quasi zusammen durchgefeiert hat und dann in diesen 5 Minuten danach, wo man sich halt fängt, ist man ja auch nicht richtig ansprechbar und so. Aber alle haben das gleiche Problem oder das gleiche Gefühl und das verbindet halt irgendwie wie so ein unsichtbares
Band. Ja, okay, das verstehe ich. Gut, da bin ich lieber besoffen, aber da muss ich schon... Nee, aber ich weiß, was du meinst.
Aber ich glaube, ja.
Auch das so Anekdoten schaffen auch so, ne?
Genau.
So Storytelling zusammen. Nee, stimmt, das kann ich mir vorstellen, also ich kann es mir nicht ganz vorstellen, aber
das verbindet und das ist dann auch quasi wieder der Grund, warum man das immer wieder macht, glaube ich, oder warum das Training so viel Spaß macht, obwohl es währenddessen halt manchmal vielleicht keinen Spaß macht oder sau anstrengend ist.
Ja, genau, aber ich glaube, es liegt eben auch daran, und das kommen wir so zu einem nächsten Teil, es hat auch, finde ich, immer was so mit Taskerfüllung zu tun. Also ich gebe dir immer so ein ganz banales Beispiel, kannst du jetzt auch gleich sagen, das ist völliger Blödsinn, aber ich habe es heute tatsächlich geschafft, nach, ich glaube, Monaten, habe ich es geschafft, heute zum Amt zu gehen, zum Amt, um meinen Reisepass zu verlängern, weil der im November ausgelaufen wäre, ja? So, ja, okay. Du lachst, du lachst, aber das Thema beschäftigt mich wirklich seit Wochen, mindestens. Und es war so, als ich wiedergekommen bin, und übrigens, es war natürlich nicht so schlimm, wie ich geahnt habe. Es hat, glaube ich, 20 Minuten alles zusammen gedauert. Aber als ich wiedergekommen bin und mich irgendwie wieder ins Büro gesetzt habe, ich war so happy. Ich dachte so, Alter, geil, das ist ein guter Tag. Jetzt kann es weitergehen. Ich habe es geschafft, heute zum Amt zu gehen. Also wie gesagt, völlig bescheuert. Aber ich glaube, es ist grundsätzlich so, dass so kleine Meilensteine, also so kleine Sachen, so kleine Tasks, die man abschließt, einfach grundsätzlich zu einer gewissen Zufriedenheit führen. Und deswegen bin ich auch zum Beispiel so ein großer Fan von so Tools oder To-Do-Listen-Tools oder Sachen, die mit To-Do-Listen zu tun haben, weil ich jedes Mal, wenn ich eine Aufgabe habe, die ich mir entweder selber gestellt habe oder die mir einer Kollegin gestellt hat, wenn ich die abschließen kann und da so einen Haken dran setze, dann ist das irgendwie ein geiles Gefühl. So, okay, eine Sache abgeschlossen. Und so... und nur weil ich das einleitend so gesagt habe, so Training, Athletiktraining hat mir keinen Spaß gemacht. So war halt immer für mich auch Athletiktraining irgendwie. Das war immer so eine der Tasks, die ich machen musste. Und ich gebe ja völlig offen zu, dass mir jetzt so ein Intervalltraining inhaltlich jetzt keinen Spaß gemacht hat. Also ich finde das einfach nicht so geil, jetzt im 3-Minuten-Tempo 800 Meter achtmal zu laufen. Aber wenn ich fertig bin, Weltklasse. Dann bist du da und jedes Mal habe ich gedacht, oh, ich merke schon, wie ich irgendwie so ein Zehntel schneller geworden bin, so völlig bescheuert eingebildet. Klar. Aber genauso diese, weißt du, diese Zufriedenheit und diese, das ist ja auch ein bisschen so Dopamin, Endorphine, das Testosteron, was da so mitspielt, so yeah, ich habe eine Challenge geschafft, so. Das ich glaube, dass das total wichtig ist im Trainingsprozess, sich so kleine Ziele zu setzen.
Auf jeden Fall und die Ziele aber auch nicht zu hoch stecken. Ne? Also man, es ist natürlich generell immer so ein bisschen schwierig. Weil das ja sehr individuelle Ziele sind und manche kommen halt besser damit zurecht, wenn sie umso höher das Ziel, umso besser. Aber ich glaube, so für die Breite oder für den Großteil der Menschen ist es tatsächlich im Training wichtig, kleine Minischritte zu machen. Weil gerade wenn man mit dem Training anfängt, auch egal, also Krafttraining insbesondere und vorher nicht so viel gemacht hat, dann Muskeln wachsen, wie du ja so schön gesagt hast, ziemlich schnell. Oder zumindest schnell leer, aber Bänder und Sehnen und so, die brauchen einfach ein bisschen, um sich an diesen neuen Reiz zu adaptieren. Und deswegen ist es gerade im Krafttraining auch körperlich gar nicht mal so blöd, so ein bisschen kleiner die Schritte zu machen und sich halt und die dafür aber richtig zu machen und sich und die dann zu feiern, anstatt sich das so ganz hoch zu setzen und sich dann eventuell zu verletzen oder sonst was.
Ja, 100%. Ja, kleiner Exkurs, aber absolut richtig. Ich, aber da kommen wir so ein bisschen zu so ein kleiner Themensprung, aber genau das ist so die Frage. Du musst dir kleine Meilensteine setzen, ja, aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, so ein Gesamtziel zu haben. Weil wofür setzt du dir sonst, also Meilensteine sind für mich immer nur so ein bisschen Schritte, also Weg zum Ziel, weißt du? Der Weg ist zwar manchmal das Ziel, aber in diesem Fall so Schritterfüllung. Aber du brauchst trotzdem ein Gesamtziel. Also meine To-Do-Liste bringt mir auch nichts, wenn diese To-Do-Liste nicht auf irgendwie ein übergeordnetes Ziel einzahlt. Und beim Training, und beim Training ist auch so, ich könnte nicht das Zwischenziel, ich bin jetzt diese Woche wieder irgendwie um die Alster 8 Kilometer gelaufen, das könnte ich nicht feiern, wenn ich nicht ein Endziel dahinter habe. Und das war dann während der Karriere halt irgendwie mein Laktatwert auf, wir hatten da immer so Schwellen, irgendwie über 4,0 zu steigern, so, weißt du, oder zu halten. Mhm. Ich glaube, das wäre mir schwerer gefallen, um die Alster zu laufen, wenn dieses Endziel nicht da gewesen wäre. Nee, ich glaube das nicht nur, ich weiß es. Und
ja,
ich glaube,
gut, Ziele sind halt wichtig, ne? Nur das Ding ist bei dir, oder also die Erfahrung, die ich gemacht habe, und auch dein Ziel ist ja ein emotionales Ziel. Mehr oder weniger emotional. Aber was ich eigentlich sagen will ist, und dann sag mal, ob das emotional ist oder nicht. Wenn man jetzt die Leute sich anschaut, also die Erfahrung, die habe ich gemacht, ob das jetzt irgendwie Soldaten sind, die sozusagen einen bestimmten Beruf innerhalb ihrer, innerhalb ihres Berufs wechseln wollen oder ob du jetzt zu den Olympischen Spielen willst oder ob ich jetzt Marathon laufen will oder sonst was. Also sportliche Ziele, ja, sind sehr emotionale Ziele, aber halt auch, es bringt nichts zu sagen, ich will jetzt 2 Kilo abnehmen, um Bikini ready zu sein. Was bringt, also jetzt bloß nicht, bitte nicht auf die Goldwaage legen, aber so jetzt mal allgemein gesprochen, aber zu sagen, hey, ich will 2 Kilo abnehmen, weil ich heirate, das bringt halt viel mehr, weil du dann halt auch eher dran bleibst, so, weil wenn du eine emotionale Bindung zu deinem Ziel hast, dann verfolgst du das halt auch. Wenn du es einfach nur so machst, um es zu machen, dann behaupte ich jetzt mal, ist die Chance, dass du das nicht einhältst oder beim nächsten Mal sagst, oh nee, scheiß drauf, ich gehe jetzt zu McDonald's, höher.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass das stimmt. Ich glaube schon, dass es die Gründe dafür, also ich glaube, dass auch für jemanden die Bikini-Figur an der Stelle ein emotionaler Grund sein kann, genau wie für den anderen das Wedding-Dress oder so. Aber am Ende des Tages ist das, was du sagst, richtig. Also, dass wenn das Ziel eben nicht emotional genug ist oder man da sich nicht, sagen wir es vielleicht eher so, wenn man sich da nicht so hundertprozentig hinterstellt, hinter das Ziel, dann ist es eben auch schwieriger, weil auf dem Weg zur Zielerreichung so diese Etappenziele zu erreichen, weil man sich eben doch schneller denkt, naja gut, ist jetzt auch nicht so wichtig, dann laufe ich halt heute nicht um die Alster, fragt mich jetzt morgen auch keiner danach. So.
Ja, eben.
Ich, Genau, und ich glaube, dass dieser Zwischenstep entscheidend ist. Und das ist auch das, was ich so immer über mein Training sozusagen sage. Ich wie gesagt, ich werde zu jedem sportspezifischen Training, wäre ich kilometerweit gefahren, nur um es zu machen. Mhm. Und bei jedem Athletiktraining musstest du mich quasi aus dem Bett prügeln, damit ich da hingehe. Aber das ist eben auch, glaube ich, jetzt speziell für Leute, die jetzt in so einer Spielsportart zu Hause sind, was Besonderes. Ein Ruderer, der, um bei dem Beispiel zu bleiben von vorhin, der stellt sich die Frage in der Form gar nicht so, weil das ist sein Spielsportart-spezifisches Training. Und trotzdem würde ich wetten, macht es dem auch mehr Spaß, wenn er morgens aufs Wasser geht und, um hier in einem Hamburger Beispiel zu bleiben, über die Alster viele Kilometer schippert. Könnte ich mir vorstellen, dass das trotzdem mehr Spaß macht, als sich jetzt im Kraftraum zu schinden. So, logisch.
Das kann sein.
Naja,
es soll auch Leute geben, denen das Spaß bringt im Kraftraum.
Na, keine Frage. Übrigens, apropos guter Sprung, weil, und das ist ja das Faszinierende, wir haben heute 10 Millionen Menschen in Deutschland sind im Fitnessstudio angemeldet. 10 Millionen. Ja, es Wahnsinn. Gibt 8000 Fitnessstudios. Und wenn du jetzt mal die 30, von mir aus 40, was weiß ich, Prozent wegnimmst, die Karteileichen sind, weil sie einfach nie hingehen, aber trotzdem da ihren Beitrag zahlen, dann hast du immer noch 6-7 Millionen Menschen. Das ist mehr, als dem Deutschen Fußballbund angeschlossen sind. Das ist also die größte Vereinigung am organisierten Sport, die wir in Deutschland haben. Ja, so, das sind, und diese Zahl ist unglaublich. Und das sind ja alles Leute, die nun nachweisbar mehr oder weniger gerne, zumindest zahlen sie da auch noch Geld für, eben sich Lust haben, mit Athletiktraining, also mit Fitness letztendlich zu beschäftigen. Und das finde ich faszinierend, weil früher war das einfacher, da sind die Leute, die in Fitnessstudios gegangen sind, also sagen wir vor 10 Jahren oder 15 Jahren von mir aus, da bist du halt ins Fitnessstudio gegangen, weil du, klar, irgendwie vielleicht healthy, Gesundheit, auch ein bisschen Eitelkeit, Aussehen und so weiter trainieren wolltest, aber wenn du Sportler warst, dann eigentlich immer, weil du jetzt zum Beispiel Handballer oder Basketballer oder eben Ruderer bist und sagst, und deswegen gehe ich halt 2-3 Mal die Woche in den Kraftraum oder gehe laufen. Heute sagt aber schon jeder Zweite von den Leuten, von diesen 6 Millionen, 7 Millionen, sagt jeder Zweite, dass Fitness seine Sportart ist. Also nicht mehr nur, ja, ich gehe dahin ein bisschen zum Trainieren, so, sondern die sagen, Fitness ist meine Sportart. Und das finde ich ist ein totaler Gamechanger, auch zum Beispiel, und das wäre jetzt so meine Frage an dich, weil das ja auch nochmal ein neuer Ansatz ist für Coaching, weil ich meine, verstehe mich nicht falsch, aber früher war man halt irgendwie im Athletikbereich nur, in Anführungsstrichen, der Athletiktrainer oder die Athletiktrainerin. Und heute, wenn die sagen, Fitness ist meine Sportart, dann wärst du ja in diesem Fall quasi deren Cheftrainer, deren Haupttrainer für eine Sache, die sie als ihre Sportart bezeichnen, oder?
Ja gut, aber dann müssen wir natürlich wieder weiterdenken. Cheftrainer, aber wir haben ja gar kein Spiel am Wochenende. Also ja. für das trainieren wir, dann brauchen wir wieder sowas wie High Rocks oder Marathon oder weiß der Geier was. Aber lustig, dass, also ja, ich merke das natürlich auch und ich sehe das auch. Und die Leute wollen natürlich auch nicht nur trainieren, um zu trainieren, die befassen sich ja auch mit dem Thema. Die wollen, also sie wollen wissen, wie die Übungen richtig gehen, wofür die gut sind und in welchem, ja, in welchem Bereich die sich da, ist es nur eine Kraftübung oder ist es schon Kraftausdauer und wie kann man die Übungen kombinieren und so. Also das Wissen wird immer mehr. Natürlich aber auch, wie immer, gefährliches Halbwissen, aber das ist ein anderes Thema. Nur für die Motivation beziehungsweise die mentale Stärke oder wie auch immer man das dann nennen will, ist ja auch da wieder, sich was Gutes zu tun und somit irgendwie, weiß ich gar nicht, ob es emotional wieder ist, aber es muss ja auch irgendeinen Grund geben, weswegen 6 Millionen Menschen ins Fitnessstudio gehen. Die gehen ja nicht einfach nur hin, um Zeit totzuschlagen, sondern auch da gibt's ja einen Grund.
Ja, genau, aber das ist eben schon, das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Also, was glaubst du denn ist der Hauptmotivationsgrund, warum diese, und da sind wir ja wieder beim Kopf. Also, was motiviert wirklich diese, und wenn du es dir anguckst, ich meine, jeder, der das hier hört, ist entweder selber dabei oder kennt zumindest diverse Leute, die, egal ob sie jetzt Profisportler sind oder auch wirklich überhaupt nicht, die irgendwie zwei, drei, vielleicht sogar mehrmals die Woche noch, morgens vor der Arbeit, teilweise in der Mittagspause oder eben sogar abends spät, sich in Fitnessstudios oder Gyms oder Boxen oder was auch immer, ich will nicht sagen quälen, aber sich da also dahin motivieren. So, was sind deren Motivationsgründe? dafür, das zu tun.
Ich weiß es nicht, ich kann auch nur mutmaßen, aber was ich oft höre und was für mich auch total Sinn macht und was ich halt auch an mir selber, also das ist auch mal einer von meinen Gründen oder meiner Motivation, so, das ist halt so sich selber spüren. Also im Sinne von.
Ja, dann kann ich mir auch eine knallen, das spüre ich mir auch.
Ja, aber an seine. Nee, das ist total bescheuert, ey. Das geht ja darum, sich seinen Körper einfach zu kennen. So, wie weit kann ich gehen? Wie viel Kraft habe ich? Wie mitzuerleben, wie man quasi stärker wird oder wie man schneller wird.
Ja, okay,
wird,
aber das ist ja wieder Challenge.
Oder wie man mehr Ausdauer hat. Ja, nur, ja und nein. Das ist ja, auf der einen Seite ist es ja einfach nur ein Beobachten. Also man kriegt es mit, einfach. Mhm. Also hat man ja jetzt erstmal nichts, was man challenged. Es sei denn, man setzt sich da ein Ziel. Aber auf der anderen Seite ist es aber auch so, einfach auch ein bisschen, ein Stück weit stolz zu sein, so wie du auf deine To-Do-Liste, was man alles eigentlich erreicht hat und was man erledigt hat und was man kann. So. Mhm. Weißt du? Weil man vorher keinen Bock gehabt hat, so im Kleinen, jetzt das aufgeschoben hat, nicht, also so wie du auch. Man schiebt das halt auf und dann macht man es halt trotzdem und danach fühlt man sich halt unheimlich gut. So, und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, weil wir halt nicht so viele andere Möglichkeiten haben, alleine so an so die Grenzen zu gehen oder die so auszutesten. Es sei denn, man hat, weiß ich nicht, Bungee-Jumpen,
ja, nein,
oder
das
so ein Scheiß.
Nee, das, ja, und das ist ja auch nichts anderes letztendlich, als irgendwie seine Grenzen zu spüren. Mhm. Und hier ist es eben so in kleineren Portionen. Ich glaube, dass da viel Wahres dran ist. Ich würde es eigentlich gerne, ich meine, es ist jetzt unser zweites Ende des Podcasts heute Abend, aber ich würde es gerne trotzdem nochmal abrunden, bevor ich dir dann die letzten Worte überlasse. Ich glaube, für mich ist das Entscheidende beim Thema Kopf und Training, also so Mentales in Bezug auf Training, tatsächlich jetzt so auch, nachdem wir darüber gesprochen haben, zweimal, sind es diese kleinen Steps, also wirklich dieses sich darauf einlassen, sich Zwischenziele zu setzen im Training und die aber auch abzufeiern, auch bereit zu sein, also übrigens auch sich so sehr selbst zu reflektieren, dass wenn mal was nicht geklappt hat, man sich auch wirklich hinterfragt und sagt, hey, scheiße, irgendwie, ich wollte jetzt diese Woche zweimal laufen gehen, habe ich irgendwie nicht geschafft, ja, was waren eigentlich die Gründe, konnte ich wirklich nicht oder, also war es jetzt wirklich Job oder war es wirklich Familie oder habe ich, warum bin ich jetzt nicht die beiden Male, die ich mir nun fest vorgenommen habe, laufen gegangen? Also das auch, ja, kritisch mit sich selbst umgehen und auch ruhig mal da selbstkritisch zu reflektieren. Auf der anderen Seite aber eben auch bereit zu sein, so kleine Steps zu feiern. Also so in diesem Sinne des, was sind eigentlich meine 100% vom Tag? Und wenn das an dem Tag ist, dass ich meine 8 Kilometer statt in, was weiß ich, 35 Minuten nur in 45 gelaufen bin, dann bin ich sie halt trotzdem gelaufen. Und das hat auch einen kleinen, auf jeden Fall einen Effekt und ist ein getaner Schritt. Mhm. Und darauf kann man auch stolz sein. Und ich glaube, dass man heutzutage in übrigens allen Umfeldern, nicht nur sportlich, ich glaube, man ist viel zu sehr, oder so der Mensch ist grundsätzlich viel zu selten bereit, auch stolz zu sein und zufrieden zu sein mit Sachen, die man so geschafft hat. Es muss irgendwie immer nur höher, schneller, weiter sein. Und es ist eben dann nur der ganz große Deal, den ich im Job abgeschlossen habe oder im Sport eben der ganz große Erfolg. Nein, es sind eben auch manchmal irgendwie kleine Meilensteine. Und ich kann nur echt jedem raten, mit so Meilensteinen zu arbeiten, weil die machen einfach Bock. Erstens sind sie viel näher und man kann sie viel schneller auch mal erreichen. Und wie gesagt, es geht nicht nur um die erreichten Ziele, auch darum, sich damit zu beschäftigen, welche man nicht erreicht, aber sie sind einfach näher dran. Und das macht dann, dadurch macht der, wenn wir sagen, der Weg ist das Ziel, dadurch macht der Weg einfach irgendwie viel mehr Spaß bei der dann Gesamtzielerreichung, die dann vielleicht was anderes ist. Und das ist so ein bisschen so irgendwie meine Two Cents zu dem Thema. Ich würde Zielsetzungen super gerne ganz nah mit mentalem Training verknüpfen, weil ich glaube, dass das ganz, ganz eng beieinander liegt.
Ja, dem habe ich jetzt eigentlich nicht so viel zuzufügen, außer dass für mich das immer ganz gut geklappt hat, bei mir zu bleiben. Also nicht zu gucken links und rechts, was kann ja, der eine, gut. Was kann der andere und wie schnell ist die oder was macht der. So, das bringt dich nicht weiter, sondern du bist, also dein Körper, deine Körperkompetenz, deine Stärken, deine Schwächen und innerhalb quasi deiner Möglichkeiten im Rahmen deiner, also das, was du aus dir rausholen kannst, dein Potenzial, einfach das größtmögliche rausholen und einfach bei dir bleiben, also beim Sport. Und das gilt ja auch für alle anderen Dinge, aber vor allem beim Sport, dass du halt dich nicht runterziehen lässt, wenn es halt nicht so gut ist wie die Zeit von der anderen. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie so, aber ich bin ja zum Beispiel keine Wettkampfathletin. So, wenn ich bei HYROX mitmache, ich glaube, wenn ich es alleine, also die Male, wo ich es alleine gemacht habe, ich immer so eine Stunde 30 gebraucht, da wird jetzt der eine oder andere sagen, so, was stimmt denn da nicht? Aber das ist mir scheißegal, sorry. Aber die, so, das ist halt das, was ich für mich rausholen kann. So, ich bin, ne? Und da brauche ich mich auch nicht zu rechtfertigen, sondern eigentlich das Einzige, was ich damit sagen will, ist, dass man für sich gucken muss, wie weit kann man gehen, was kann man hinkriegen und dann einfach damit zufrieden sein und dann quasi an seinen Stärken arbeiten und seine Schwächen irgendwie versuchen zu verbessern. Und dann klappt das auch.
Yes. Seid mehr zufrieden. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Cool, dass ihr dabei wart. Haut rein. Ciao.
Peace out.